Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Nicolette Krewitz hat gesagt, man könne mit dir nicht ins Kino gehen, weil du immer alles gut findest.
Das ist nicht so toll, dass du das, also du hast ja wirklich alles gelesen. Ja, das hat sie wirklich gesagt.
Aber das, was für ein Kompliment,
das ist
total
schön. Da war sie auch
so
ein bisschen grumpy. Ja. Das heißt so im Sinne von, es gibt mit mir keine intellektuelle Auseinandersetzung oder sowas.
Aber ich finde das so schön. Bei mir geht es nämlich genauso. Ich freue mich, ich versuche eher an allem das zu sehen, was mir daran gefällt.
Also bei Filmen muss ich ganz ehrlich sagen, mich wundert es, dass es so viele Filme gibt. Und es gibt ja auch immer mehr, dass die überholen sich ja quasi rechts und links, ne, mit diesen ganzen Serien, ne? Diesem Seriengefresse irgendwie, wo man denkt, wer soll das alles essen? Ja. Und ich weiß aber, wie schwer es ist, Filme oder auch Serien zu drehen.
Ja.
So, und ich denke, dass es überhaupt einen Film gibt, der das Licht der Welt erblickt. Weißt du, und dann in dieser Rasanz, das finde ich, also da kann ich immer jedem nur gratulieren und sagen, mal bei den ganzen krassen Arthouse-Filmen, die ich so gedreht habe, wo da nur so eine Handvoll Leute gegangen ist und der Regisseur dann oder die Regisseurin so unglücklich ist, sag ich, komm ey, wir haben ihn gedreht. Ja. Es gibt ihn. Das ist der Erfolg. Ja. Ja. 1, 2, 3, 4.
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Ich freue mich sehr, 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 dass ihr dabei seid und ich freue mich aber noch ein sehr mehr, also sehr, sehr, sehr über meinen heutigen Gast, denn sie ist nicht nur eine Legende, sie ist eine fantastische Schauspielerin, sie ist auch ein Mensch, der uns regelmäßig beweist, wie mannigfaltig und schlau und mitfühlend und toll auch Engagement sein kann und sie ist eine Frau, die mein Leben unter anderem gesundheitlich extrem beeinflusst, wenn nicht vielleicht sogar verändert hat. Deswegen freue ich mich, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Katja Riemann.
Hallo Nils, danke für die Einladung.
Ich freue mich total, dass du da bist. Und ich wollte das jetzt mal direkt auflösen mit dieser gesundheitlichen Veränderung meines Lebens, denn wir beide sind uns mal über den Weg gelaufen.
Oh Gott.
Vor vielen, vielen Jahren. Und zwar, jetzt muss ich selber überlegen, wie lange das her ist.
Sag es lieber nicht.
Ja, ich sag es lieber nicht, aber es gab noch, es war in den 90ern und es gab noch die Harald-Schmidt-Show. Und wir waren beide zu Gast in derselben Aufzeichnung der Harald-Schmidt-Show. Der hatte ja immer zwei Gäste. Und ich war damals sehr jung und ich war mit einer Kollegin zusammen, Stefanie
Philipp.
Ich
war damals auch sehr jung.
Das stimmt. Aber du siehst immer noch genauso frisch aus wie damals im Gegensatz zu mir. Und ich war damals mit Stefanie Philipp zusammen, falls du dich an die noch erinnern kannst. Eine Schauspielerin damals, mittlerweile Künstlerin.
Natürlich kenne ich Stefanie.
Genau. Wir waren dann Backstage in dieser Garderobe alle zusammen und Stefanie war so ein bisschen grippig und so. Und du hattest so ein Köfferchen voller Medikamente, weil du hast gesagt, den habe ich immer bei mir. Und hast gesagt, hier, ich gebe dir mal was, das musst du nehmen, Metavirulent, das ist super. Und das habe ich mir gemerkt damals. Habe dann immer, wenn ich Grippe hatte, Metavirulent genommen. Und es war immer am nächsten Tag weg. Und ich denke jedes Mal an dich, wenn ich Metavirulent nehme, weil das mein persönlicher Gesundheitstipp von Katja Riemann war.
Das freut mich sehr. Aber ich möchte gerne noch was addieren, weil das war die Show, weil ich reise nicht mit einem Ladies and Gentlemen Körperchen, in dem Medikamente sind, das sowieso schon seit Jahren nicht mehr. Das war tatsächlich gefragt von der Redaktion, weil der Harald Schmidt ist oder war ja so ein Hypochonder.
Genau.
Und ich wurde gefragt, ob ich irgendwelche Ideen hätte, was ich halt immer nehme, ne? Gerade natürlich obere Atemwege und so. Und dann habe ich das alles mitgebracht. Ja. So hat sich das gekreuzt.
Ja, und da hast du mich wirklich für mein Leben beeinflusst, möchte ich sagen. Hab mich schon ganz oft gerettet, wenn ich mich grippig gefühlt habe, einen Abend voll genommen und dann war ich fit. Deswegen dafür schon mal vielen Dank an dieser Stelle. Schön, dass du heute hier bist. Ich habe wahnsinnig viel über dich gelesen. Ich habe ganz viele Interviews mit dir gelesen. Es ist ein Genuss, so in dein Leben einzutauchen, weil
ehrlich?
Das so, ja, weil ich finde das so spannend. Vor allem, was ich sehr interessant finde, ist, es gibt zwei Arten Interviews mit dir. Es gibt entweder Interviews, wo es wirklich ernst und ans Eingemachte geht, wo die tiefen Themen verhandelt werden und die ernsten Themen. Und dann gibt es aber auch Interviews mit dir, die von einer Leichtigkeit und Beschwingtheit sind, wo es dann eben so wie bei zum Beispiel Barbara Schöneberger in der Sendung, wo es dann um Mads Mikkelsen geht und wer jetzt wen daten darf und so weiter und so fort. Ja. Also man merkt, dass du dich dann immer auf das Interview einlässt, sozusagen auf das Thema, um das es geht. Ich würde halt gern...
Wir machen beides heute.
Genau, ich würde eigentlich gern über alles Mögliche reden. Deswegen habe ich mir auch alles Mögliche aufgeschrieben.
In Rot, meine Damen und Herren.
In Rot.
Wie meine Mutter, die hatte auch immer einen Rotstift in der Hand.
Das ist ja quasi Berufskrankheit bei ihr gewesen. Ne? Ja. Du stammst ja aus einem total... Du bist ja eigentlich totales Lehrerkind.
Ja, genau.
Und es hat sich ja auch durch deine Geschwister sind auch alles Lehrer.
Ja, es ist wirklich ein bisschen wie so ein Witz.
Ja, wie ein Klischee
eigentlich.
Also es ist
wirklich wie ein Witz. Es ist Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Nichte, Neffe und alle Partner dieser Personen. Und jetzt geht es tatsächlich in die, warte mal, 1., 2., 4. Generation.
Ach wow.
Also der Sohn meiner Nichte will jetzt auch will Musik studieren und Lehrer werden. Und dann
ja
so, ich.
Du hast ja sogar auch eine pädagogische Ausbildung gemacht.
Ja, ja, aber das war so ein bisschen der Trick. Weil das war, ich habe Tanz studiert, sollte man vielleicht dazu sagen, für die HörerInnen, die es nicht wissen. Und das war eine Schule, die war eben für Tanz und Tanzpädagogik. Ja. Und meine Mutter las das Wort Tanzpädagogik fett gedruckt und ich las das Wort Tanz. Ja. So.
Dann war sie
und so war das. Ja. Genau.
Die
ich habe es ja nicht gemacht dann. Also.
Aber sie war ja auch deine Grundschullehrerin, ne? Hab ich
das gelesen. Ist richtig, die ersten 4 Jahre, richtig, genau.
Ja. Wie ist das, wenn die eigene Mutter die eigene Lehrerin ist?
Ach, da war ich ja wirklich noch klein und habe, glaube ich, viele Dinge nicht so bewusst wahrgenommen, dass natürlich gesagt wurde, naja, sie schreibt ja nur eine 1, weil sie die Tochter der Klassenlehrerin ist oder sowas. Ne? Ich glaube, das ist damals so ein bisschen an meiner Naivität so abgetropft oder an dieser Welt, diesem Kosmos, in dem ich so für mich lebte mit sehr viel Imagination, weil ich ja quasi alleine immer war. Ne? Es gab ja keinen Kindergarten und meine Geschwister sind sehr viel älter und ich habe jetzt auch irgendwie während Corona irgendwann mal meine Schwester angerufen und gesagt, sag mal, du und Jochen, ihr wart auf dem Gymnasium. Unser Vater war noch da. Der war in der Schule und unsere Mutter war in der Schule. Wer war denn bei mir? Wo war ich denn eigentlich? Nein, sagte meine Schwester, wir haben dich alle sehr geliebt. Ich sag, ja, ja, das ist mir schon klar, dass ja, aber wer war da? So, und ich bin dann eben tatsächlich sehr oft als ganz kleines Kind, dann, wir wohnten ja im Lehrerhaus rüber in so einem Dorf, rüber in die Schule und bin dann hinten in den Klassenraum, wo meine Mutter unterrichtete. Und habe mich da hingesetzt und habe dann so halt mitgemacht aus Langeweile und konnte dann aus Versehen lesen und schreiben. Dann war ich wirklich, keine Ahnung, 4 oder 5.
Ja, ja, verstehe. So. Hast du quasi aus Versehen 3-4-mal Schule gemacht.
Sozusagen, ja. Statt Kindergarten war das dann vielleicht so. Irgendwo musste man ja so seine Zeit totschlagen.
Ich finde das eine interessante Beobachtung, weil ich habe 3 ältere Geschwister und ich kam dann 10 Jahre später, also ich bin auch so totales Nesthäkchen.
Ja.
Und ich habe auch erst jetzt so ganz spät, erst so ab, weiß ich nicht, Mitte 30, Anfang 40, überhaupt erstmal so kapiert, was es so für Familiendynamiken gab, was ich als Kind nie gerafft habe. Und so man wird da sehr behütet von allen anderen und ein bisschen außen vor gelassen. Und dann muss man sich das erst später selbst erarbeiten. So.
Ja, richtig. Und es ist halt diese widersprüchliche Situation, dass man Einzelkind ist, obwohl man 2 oder 3 Geschwister
genau.
hat.
Genau.
Ja, das ist crazy. Ja. Aber es ist ganz toll, finde ich, ältere Geschwister zu haben. Ich liebe meine Geschwister sehr.
Finde ich auch. Ich auch total. Und ich sage auch immer, es ist sehr komfortabel, so aufzuwachsen, weil sich alle um einen kümmern müssen. Und man ist immer so ein bisschen der Mittelpunkt. Das gefällt einem natürlich auch. Und so.
Wo bist du denn groß geworden?
Zwischen Köln und Bonn. In einem kleinen Städtchen namens Wesseling.
Ah, okay.
Ja, und das war aber auch sehr, es war schön, wir hatten so ein Haus am Stadtrand und dahinter waren gleich die Felder, wo ich mit meinen Freunden immer hingelaufen bin und so. Das war so eine Kiesgrube und so. Was man
einer meiner Neffen lebt da auch, also jetzt nicht in dem Ort, aber in Bonn.
Ah, ja.
Genau, da in der Ecke sind auch ein paar Leute meiner Familie.
Ja, ist schön. In Bonn habe ich Theater dann gespielt. Da ist das erste Mal, dass ich so Bühnenluft geschnuppert habe.
Ja, das ist super.
Ja.
Da gibt es schöne Theater und auch Konzerthallen. Ne? Ich habe da mit dem Beethoven-Orchester habe ich da mal ein Konzert gemacht.
Ja,
schön, ist, schöner Ort eigentlich.
Bonn ist schön, das stimmt. Also jetzt eben in dieser Lehrerdynastie hier aufgewachsen. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, also ihr hattet ja noch nicht viel Geld, weil der Vater war dann irgendwann weg. Und du hast dann gesagt, du wurdest von einer Single-Mom großgezogen.
Ja, so nennt man das heute.
Ja. Auch einer der Gründe, das fand ich interessant, warum du dann angefangen hast, dich vegetarisch zu ernähren. Weil wenn es Fleisch gab, dann waren das so Innereien, hast du erzählt.
Ey, ja,
also Leber und
hast du da mal dran gerochen?
Nee, ich finde schon, also wenn ich schon sehe, finde ich super.
Aber es gibt natürlich Leute, die das wirklich sehr gerne mögen und ich will da überhaupt kein Bashing betreiben oder so. Aber ich stand unter dem Eindruck nachträglich, dass das einfach ein bisschen günstiger ist. Mhm. Ein Stück Leber oder Nierchen. Interessanterweise ist das dann auch im Diminutiv. Man sagt Nierchen. Why? So, meine Mutter mochte das irgendwie wahnsinnig gerne, aber ich glaube, die ist durch die Kriegszeit auch einfach in ihrem Essverhalten total durcheinander gewirbelt worden,
ja, meinst du? Ja, gibt's ja auch eine größere Wertschätzung oder so für jede Form von Essen.
Ja, und dann durch dieses lange, dass man lange Zeit, sollte vielleicht kurz dazu sagen, meine Mutter ist 1921 geboren und dann brach der Krieg aus, oder er brach ja nicht aus, er wurde angezündet von den Nazis, quasi in der Zeit, wo du eine junge Frau wirst und eigentlich ausgehen willst und, weißt du, und tanzen und Menschen kennenlernen und so. Und sie sagte mir aber, als dann eben nichts mehr zu essen gab, das war dann in der Nachkriegszeit. Also die Nazis haben das irgendwie mit ihrer Bombenorganisation hingekriegt, die Versorgung durch diese Lebensmittelkarten natürlich und so. Und sie fing dann an zu rauchen gegen den Hunger, interessanterweise. Ja. So. Und wenn du dann halt jahrelang, meine Mutter lutschte an Butter.
Ja, das hört man oft. Das hört man oft aus der Generation.
Das ist furchtbar.
Aber Butter als Delikatesse.
Ja.
So irgendwie.
Genau.
So, ich habe es noch nie gemacht. Ich kann es so ein bisschen nachvollziehen. Bei mir so ein, ich verstehe irgendwie die Art von Geschäft. Man sagt ja auch, dass Helmut Kohl, wenn er nervös war, immer sich ein Stückchen Butter in den Mund gesteckt hat und so aufgelutscht hat. Und so. Ja, wie so,
interesting.
Wie so Butterbonbons.
Also ich weiß, der Vater meiner Tochter ist ja aus dem Osten, aus Zwickau. Und da sagte man gute Butter. Da gab es immer das Adjektiv direkt dazu.
Ja. Sehr schön. Und es ist auf jeden Fall, das hat dich sehr geprägt, diese Art von Ernährung. Und dann, als du dann so Teenager warst und dann irgendwie auch weiter für eine Schulen gingst und so, dann ging bei dir ja so ein bisschen so, hast du irgendwann mal gesagt, so die Müsli-Zeit los. Also wo du dann auch dich sozusagen so mit 15, 16 so ein politisches Bewusstsein hattest, dann so ein Stoppt-Strauß-Sticker an der Jacke und dann aus dem Unterricht geflogen bist und so. Wo es dann sehr links wurde sozusagen. Wie sehr hat dich das geprägt oder war das... Weiß ich nicht, deine Mutter hat ja quasi auch gegen die Nazis geschimpft.
Mutter war in Willy Brandt verliebt.
Ah. Wer kann es ihr verübeln? Kam daher sozusagen dein politisches Bewusstsein in dem Alter oder war das einfach, weil es eh schick war und alle irgendwie?
Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage und darüber müsste ich so ein bisschen länger nachdenken. Ich könnte es, glaube ich, nicht so final benennen. Es hat vielleicht mit so Zeitgeist zu tun. So, ich persönlich war jetzt nicht ein Müsli, sondern ich habe mich da so ein bisschen adaptiert, weil das war auch unheimlich dogmatisch, zumindest dort, wo ich war. Dann gab es dann eben die Müsli, so nannte man das. Das waren die Drogenpumphosen und hatten dann auch Palästinenser-Schals oder irgendwie so, ne? Und strickten im Unterricht und sowas. Und um nicht aufzufallen, habe ich das dann auch versucht. Ich bin eine sehr schlechte Strickerin. Aber das, was mich interessiert, also wodurch ich geprägt wurde, das war eher Musik. Und das war die Zeit von Singer-Songwritern in Deutschland.
Also Konstantin Wecker.
Genau, Konstantin Wecker, Bettina Wegner und viele
andere.
Ja, genau, Biermann und so. Also das fand ich interessant, weil ich dann deren Songs halt auch gespielt habe und mich davon habe inspirieren lassen, selber zu schreiben und mich mit, so zu schreiben ist jetzt ein bisschen... Größenwahnsinnig. Also mir Lieder auszudenken, ja, will ich es mal lieber sagen.
Das ist doch Lieder schreiben.
Wenn man so 13 ist oder so, ne? Weil ich halt dann nur mal diese Gitarre hatte. Und das habe ich gelernt und das habe ich dann ganz gut, glaube ich, spielen können und so. Und dann angesichts des Umstands, dass ich da ja meistens, das hat sich dann ja tatsächlich so fortgesetzt, erst kein Kindergarten und so. Und dann war ich ja nicht so richtig so integriert in so einer Klassengemeinschaft oder so, weil ich dann halt in einem sozusagen im in Anführungszeichen, falschen Dorf wohnte. Und darum hatte ich ja diese Gitarre, das war dann mein bester Freund. Und habe angefangen, so halt mir so Lieder auszudenken. Und dann war das die Zeit natürlich der 1. Mai-Demos, die sahen noch ein bisschen anders aus. Da ging es ja noch wirklich um NATO-Doppelbeschluss. Und es war Atomkraft, nein, danke, diese Zeit. Dann ging es halt los, dass die Grünen sich formierten. Ne?
Stadtbahn West und so.
Stadtbahn West, all die besetzten Häuser, Jugendzentren und so. Mhm. Also und wie gesagt, ich komme ja nun wirklich vom platten Land in Niedersachsen. Also vor Berlin hatte ich ganz dolle Angst. Das war dann ja auch noch vor der Mauer, also vor dem Fall der Mauer und so, aber diese Kultur des Widerständigen ging dann ja in die nächste Generation. So eine Initialzündung war ja ganz sicherlich die RAF, die sich an den Nazi-Eltern rächte. Und man hätte sich ja eigentlich gewünscht, dass diese Eltern diesen Werf gehabt hätten, um wirklich widerständig gegen die Nazis zu sein und gegen das System. Und so. Und dann gibt ein ganz interessantes Buch von einem englischen Historiker über die RAF. Und ich mochte den Titel immer so gern, der hieß Hitler's Children. Und wir sind dann vielleicht so die nächste, keine Ahnung, oder Generation gewesen, die das dann halt fortgesetzt haben. Ne? Kam so dann natürlich nach dem Vietnamkrieg und die ersten Umweltorganisationen. Und darum verstehe ich, also ich bin ja quasi so eine Boomer-Generation, darum verstehe ich nicht, wie das sein konnte. So eine ganze Generation, die damals... vielleicht nicht alle, sondern so meine Bubble, die wir uns so, also das doch als junge Menschen so internalisiert haben, dass da so extrem viel schiefgelaufen ist. Mhm. Wann haben wir damit aufgehört, uns einzusetzen? Das sagt ja auch Luisa Neubauer immer so schön, ne? Wenn sie mit Menschen meiner Generation spricht, das sind dann jetzt vielleicht andere Personen als ich oder so, und die immer sagen, ja, ich bin damals auch auf einer Demo gewesen.
Naja.
So, ich sag ja, und was ist dann passiert?
Ja, absolut.
Was ist in den 90er Jahren passiert? Da haben dann alle ihre Karriere gemacht anscheinend.
Ja, genau. Da gibt es ja immer von, quasi aus rechten Kreisen gibt es ja immer diesen Spruch, wie das, wer mit 20 nicht links ist, hat kein Herz, wer mit 40 noch links ist, hat keinen Verstand oder irgendwie so ähnlich geht der.
Stimmt,
also völlig beknackten Spruch, der entschuldigen soll, dass man die Haltung verliert über die
Jahre. Kann man so ans Auto kleben.
Ja, genau, ein Bumpersticker.
Neben Baby an Bord.
Ja, das stimmt. Aber ich finde das interessant, weil das ist eine Zeit, die ich sehr neide, wo ich wahnsinnig gerne sozusagen dabei gewesen wäre. Ich finde das ganz ich finde das ganz spannend und ganz aufregend. Das ist eine Zeit, mit der ich mich viel, also wenn es um deutsche Historie geht, ist das für mich so die 70er in Deutschland, auch Studentenbewegung und so weiter und so fort, ist für mich eine der spannendsten, inspirierendsten Zeiten, die ich so in diesem Land entdecke. Weil ich bin in den 80ern aufgewachsen und in den 90ern. Und die 90er zum Beispiel sind für mich so eine total verzichtbare Zeit. Ich finde, da hat sich gar nichts bewegt. Also politisch sozusagen.
Ja, vielleicht ist genau das dann das Problem gewesen, dass man in den 90ern halt, wie gesagt, Karriere gemacht hat und Geld angehäuft hat und so.
Ja, das war halt so dieses Jahrzehnt, wo man gesagt hat, jetzt ist doch alles gut, jetzt brauchen wir uns alle nicht mehr engagieren.
Jetzt die Mauer weg.
Genau.
Geht das schon.
Ja, genau. Und also ich fand es so interessant, weil zuletzt hat irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war Juli C. oder so, hat, glaube ich, in einem Interview gesagt, naja, in den 90ern gab es auch keine Konflikte mehr. Und dann haben so ganz viele Leute gesagt, Solingen, Mölln und haben dann die ganzen Sachen aufgezählt. Rostock, wo es durchaus sehr, sehr große Konflikte, gerade mit rechts gab. Also dieses...
Es war der Jugoslawienkrieg, es gab einen Genozid in Ruanda.
Ja, das ist Wahnsinn.
Jetzt kommen wir mal raus aus den 80ern.
Ja, wir kommen mal raus aus den... Also ich wollte noch kurz, was ich so schön finde an der Geschichte, dass du dann da irgendwie... Weißt du noch, wie die Lieder hießen, die du auf der Gitarre komponiert hast? Kannst du dich an irgendein Lied davon erinnern? Ich habe auch damals angefangen, Lieder zu schreiben, so mit 13. Ich habe mal ein Lied gegen Vietnam, gegen den Vietnamkrieg gemacht in dem Alter, weil ich irgendeinen Film gesehen habe. Und dann habe ich so ein Lied geschrieben, so, sie wollten nur raus aus Vietnam oder so. Habe ich so ein ganz dramatisches Lied geschrieben.
Ich habe ein Stück geschrieben über die Dürre damals, die in der Sahelzone herrschte. Ja. Da war ich wirklich ganz, ganz klein. Ich habe dann ja auch in einer Band gespielt und so Musik habe ich ja wirklich sehr, sehr viel gemacht.
Du warst auch in deinen Gitarrenlehrer verknallt.
War ich das?
Hast du mal gesagt.
Ja, ich glaube, ich war aber wirklich in alle verknallt. Ich war auch in Paul McCartney verknallt und in Elvis Presley. Also wirklich, das ging ganz schnell mit dem Verknallen bei mir. Das ist, glaube ich, heute, man würde es vielleicht eher Schwärmen nennen.
Ist bei mir heute noch so. Ich verknall mich jeden Tag 5-mal, wenn ich über die Straße gehe. Ja, ja.
Maria.
Ja, die weiß das ja, aber die ist einfach, dafür mag sie mich, glaube ich, auch.
Oh,
dass
schön.
Ich bin sehr begeisterungsfähig.
Das ist toll.
Du bist auch sehr begeisterungsfähig.
Total.
Du hast mal gesagt,
anstrengend für andere Leute. Ja. So energetisch.
Ja. Aber du hast mal gesagt, Nicolette Krewitz hat gesagt, man könne mit dir nicht ins Kino gehen, weil du immer alles gut findest.
Das ist nicht so toll, dass du das, also du hast ja wirklich alles gelesen. Ja, das hat sie wirklich gesagt.
Aber das, was für ein Kompliment.
Da
das
war
ist
sie
total
auch so ein
schön.
Bisschen grumpy.
Ja.
Das heißt so im Sinne von, es gibt mit mir keine intellektuelle Auseinandersetzung oder sowas.
Aber ich finde das so schön. Bei mir geht es nämlich genauso. Ich freue mich, ich versuche eher an allem das zu sehen, was mir daran gefällt.
Also bei Filmen muss ich ganz ehrlich sagen, mich wundert es, dass es so viele Filme gibt. Und es gibt ja auch immer mehr, dass über die überholen sich sich ja quasi rechts und links, ja, ne, mit diesen ganzen Serien, ne, mit diesem Seriengefresse irgendwie, ja, wo man denkt, wer soll das alles essen? Ja. Und ich weiß aber, wie schwer es ist, Filme oder auch Serien zu drehen.
Ja.
So, und ja, ich denke, dass es überhaupt einen Film gibt, der das Licht der Welt erblickt. Weißt du, und dann in dieser Rasanz, das finde ich, also da kann ich immer jedem nur gratulieren und sagen, bei den ganzen krassen Arthouse-Filmen, die ich so gedreht habe, wo da nur so eine Handvoll Leute gegangen ist und der Regisseur dann oder die Regisseurin so unglücklich ist, sage ich, komm ey, wir haben ihn gedreht. Ja. Es gibt ihn. Das ist der Erfolg. Ja.
Ja, das stimmt. Das empfinde ich ganz genauso. Und dann, und wie, mir bringt es ja auch nichts, irgendwo mir irgendwas anzugucken oder anzuhören oder zu lesen oder so mit dem Vorhaben oder mit der Intention oder dem Gefühl, dass mich da jetzt irgendwas wahnsinnig dran stört oder dass ich daran irgendwas wahnsinnig doof finde oder so, sondern es bringt mir viel mehr, wenn ich versuche herauszufinden, was mir daran gefällt, weil dann habe ich gleich einen ganz anderen Blick auf Dinge und auf so Sachen und so.
Aber ich muss jetzt nochmal bitte ergänzen, es ist nicht so, dass ich wirklich jetzt allem kritiklos gegenüberstehe. Also im Gegenteil. Und es ist natürlich auch die Frage, welche Filme schaue ich? Es gibt einfach ganz viele, die ich dann vielleicht gar nicht erst erwäge anzusehen, weil ich denke, das ist sowieso nicht mein Cup of Tea, weißt du?
Ich weiß es nicht, aber ich würde raten, dass so Superheldenfilme dazu zählen.
Ja, also, und dann muss man die alle immer kennen, diese ganzen Marvel-Leute. Und ich kenne die dann nicht, weil ich ja auch nie Comics oder so gelesen habe. Das war ja tatsächlich bei uns verboten.
Cola damals. Und Comics habe ich gelesen.
Ja, genau. Das so, also so. Und ich bin so ein Comic-Legastheniker.
Ja.
Ich weiß wirklich nicht, ich bin komplett überfordert und sofort gestresst, wenn ich so einen Comic aufmache. Dann denke ich, oh Gott, wo fange ich an zu lesen? Rechts, links, so diese Blasen und oh, zu viel. So, das kann ich nicht. Dann lese ich lieber ein dickes Buch oder sowas. Und das, genau. Also meine Tochter versucht mich da immer noch irgendwie so ein bisschen zu educaten.
Ja.
Nee, ist irgendwie.
Brauchst du nicht.
Nee.
Ich find ein toller Comic.
Mir leid,
ja. Ein toller Comic ist wie einen tollen Film zu sehen.
Ganz das bestimmt.
Ist bestimmt super. Medium. Naja.
Bin ich jetzt raus, aber
ja,
kann
Tag
ich einfach nicht mitreden. Ja, ist ja auch gut, wenn ich mal nicht mitreden kann. Man muss ja nicht zu allem was zu sagen haben.
Dann auf jeden Fall bist du dann, hast du ja schon erzählt, du bist dann rausgezogen, erstmal nach, also in die Welt sozusagen, nach Hannover. Hast da eine Ausbildung gemacht, eine Tanzausbildung gemacht.
Genau, also das war in Hamburg.
Ah, ja.
Genau, habe ich Tanz studiert und dann habe ich später in Hannover Schauspiel studiert.
Ah, ja, genau so rum.
Und in München habe ich auch nochmal Schauspiel studiert. Ich bin komplett ausgebildet.
Durchgebildet. Ich habe mal gelesen, dass du zur Zeit, als du in Hannover warst, weiß nicht mehr genau, ja, aber als du studiert hast, bist du, das ist jetzt auch alles verjährt und so, bist du sehr viel schwarz gefahren.
Ja.
Und du wärst einmal erwischt worden und zwischen Hannover und Bremen hätten sie sich aus dem Zug geschmissen.
Ja, zwischen Bremen, ich wollte nach Hannover hin, ja.
Was,
haben sie.
Und dann warst du da in der Pampa. Was,
ja.
Mich interessiert immer, wie gehen solche
Handy.
Geschichten weiter? Ja, mich interessiert immer, wie bist du da weggekommen?
Telefonzelle.
Ah, und wer hat dich abgeholt?
20 Fetten, meine Schwester.
Ah, die hatte schon einen Führerschein.
Die ist doch 11 Jahre älter.
Ah, ja.
Die hatte einen R4.
Das ist das Erste, was man macht am Land, ne? Führerschein.
Das ist das Sobald Erste, man da, was man macht. Ja. Da gibt es ja keinen Public Transport oder so.
Ja, ja.
Da gab es dann die Kleinbahn. Die hat aber irgendwie so Container rumgeschippert.
Muss man so aufspringen.
Muss man aufspringen. Das wäre auch möglich. Ja, gab es ja auch diesen, wie sagt man, diesen Bahnübergang. Und da war aber gar nicht so ein Boom, so eine Schranke, sondern nur so diese gekreuzten Schilder.
Ja.
Das war auch irgendwie total gefährlich, ne?
Ja, habe ich Gott sei Dank diese Geschichte gelöst, weil das, ich habe mich...
Du meinst, ich sitze da immer noch.
Nee, aber vielleicht...
Zwischen Hannover und Bremen, da sitzt sie immer noch. Meine Güte, andere Leute laufen aus Bangladesch nach Moria und sie sitzt da immer noch.
Ich wär gelaufen, ich glaube, weil ich auch so gerne durch die Gegend laufe.
Ja, aber ich wusste nicht, wie man da hinkommt. Ich war sonst so, ich hatte keine Ahnung, wo bin ich. Keine Karte, kein Handy, kein GPS.
Ja, na klar. Hätte
ich Herrn Tübelmann fragen können, mal klingeln und sagen, hallo, können Sie mir mal sagen, wie ich hier nach Hannover komme? Ja, aber soll ich das wissen? Nee, dann hat meine liebste Susanne mich abgeholt.
Sehr schön. Jetzt Ausbildung, dann, wie du schon gerade gesagt hast, letzte Station dann München. An Schauspielschulen, möchte ich sagen. Und da ist es ja interessant, weil da bist du dann noch während der Ausbildung an den Kammerspielen gelandet.
Genau.
Unter Dieter Dorn, der große Theaterregisseur in München. der ja, also ich habe auch einmal eine Inszenierung von ihm gesehen, als ich in München studiert habe. Und der ist da ja, die Leute rollen
mir. Hast du auch an der Otto Falkenberg studiert?
Nee, ich habe ja Regie studiert an HFF.
Ah, da hast du studiert.
Genau.
Oh, cool.
Und da war Dorn ja schon nicht mehr Kammerspiele, sondern
Residenz.
Genau, Residenz. Mhm. Und da habe ich eine Inszenierung von ihm gesehen von Triptychon, weil meine Mitbewohnerin damit gespielt hat, die an der Everding studiert hat.
Ah, cool.
Und Lena Dörrie. Und die hat da im Triptychon mitgespielt. Mhm. Deswegen habe ich dann eine Dieter Dorn-Inszenierung gesehen.
Ja, das ist eine tolle Inszenierung gewesen.
Naja, ne, aber das oder? Ist natürlich, das ist ja der ganz große Theateradel. Also, dass der dann da ja. direkt mit dir angefangen hat zu arbeiten.
Ja. Und die haben mich noch, da ja hingeholt.
Und du noch so halb an der Schauspielschule, das war ja schon wahrscheinlich sehr aufregend.
Ja, total.
Absolut. Hast du dann gedacht, okay, das ist es jetzt, so, ich mache jetzt, das ist jetzt erstmal, das, ich habe das Ziel erstmal erreicht?
Nee, ich habe so tatsächlich nicht gedacht, ich habe eine extrem hohe Naivität gehabt in dieser Zeit. Also ich kann ja ganz kurz zusammenfassen, wie das kam, dass ich nach München gekommen bin. Ich habe einen Film gedreht im dritten Semester, Urlaubssemester für Radio Bremen und der Herr, der das, also der Drehbuchautor Reinhard Baumgart, Er hat das adaptiert, einen Liebesbriefe, einen Briefwechsel einer Frau im 19. Jahrhundert, ausgehendes 19. Jahrhundert, ganz berühmte Frau in Bremen, also eine sogenannte Bremensie. Und das haben wir adaptiert und er hat das ganz, ganz toll geschrieben und der war eigentlich sonst Kritiker für die Süddeutsche und Theater heute und ein Best Buddy mit Dieter Dorn.
Ah ja.
Und er hat gesagt, ich habe hier eine junge Frau gesehen, die hat diese Hauptrolle gespielt in dem Film, die müsst ihr kennenlernen. Mhm. Also so wurde es mir kolportiert, ja. dass er es gesagt hätte und ich kriegte einen Anruf von den Münchner Kammerspielen in Hannover, als ich da noch studierte dann. Ja. War ich dann ja im vierten Semester, als ich dann wieder zurückkam und ich hatte keine Ahnung, wer die Münchner Kammerspiele sind. Und und dann bin ich da vorsprechen gegangen. Das war sehr lustig, dieses Vorsprechen. Das war wirklich sehr, sehr lustig und also abgefahren. Und ich habe also wirklich. Und ich war dann ganz froh, dass sie gesagt haben, ja, kommen Sie noch mal wieder. Dann kommen sie mit einem Monolog, Evchen oder Kätchen oder Gretchen. Ich dachte, diese Frauenrollen, die sind alle im Diminutiv, wie Nierchen.
Ja, naja.
Und ich war dann ganz froh, weil ich wollte mich wirklich konzentrieren. Ich war ja jetzt gerade schon so lange weg gewesen auf mein Ding und wir hatten halt noch keine Monologarbeit. So, und dann haben die tatsächlich nochmal angerufen in den Semesterferien und gesagt, nee, also sie würden doch gerne haben, dass ich käme an das Haus für ein Stück. Dieter Dorn würde jetzt Faust 1 machen, 5 Monate proben, also seriously. Ne?
Ja.
Und ich habe gesagt, ja, okay. Also das ist so, das hört sich so ab an, als hätte ich überhaupt, als wäre ich gar kein begeisterungsfähiger Mensch. ich war immer so ein bisschen bedrückt und sagte, ja, aber ich muss ja noch meine Ausbildung zu Ende machen, weil, Lehrerskind.
Ja, verstehe.
Man kann das ja nicht abbrechen.
Ja.
Muss man ja beenden.
Ja.
So, also insofern wäre das ja zu schwierig. Gerne würde ich das spielen, aber ich bin ja jetzt hier, studiere hier jetzt. Ja, da waren die, glaube ich, schon genervt. Sagten, ja, dann kannst du ja bei uns das fertig machen. An der Otto-Falkenberg-Schule, die gehören ja irgendwie zusammen. Ich sage, okay. Und dann habe ich gesagt, ich spreche aber nicht nochmal vor.
Ja.
So, und so war es dann. Also das war ziemlich tumultig. Jedenfalls bin ich da dann ja hingeraten und habe dann da bei Dorn gearbeitet, habe da gewimmelt, habe Lieschen gespielt, Suni Mellis spielte Gretchen und so. Wir wurden dann ja auch zukünftig ständig verwechselt. Und ich weiß auch nicht genau, was das so sollte. Auf jeden Fall war ich da. Das am Ende, denke ich, fällt alles auf seinen Platz. Es ist immer noch mal gut, die Location zu wechseln und so eine Herausforderung zu bekommen. Es war nämlich wirklich keine glückliche Zeit für mich, muss ich leider sagen.
Ja.
Und ich habe dann ja meine Ausbildung dort beendet und bin dann ja auch übernommen worden von den Kammerspielen und habe dann aber gekündigt, weil ich dachte, ich kann das gar nicht. Also das ist eine zu krasse Welt, die ist kalt, die ist unfreundlich, die Menschen sind nicht nett, die sind auch alle alt.
Mhm.
Und man wird nicht gemocht, wenn man jung ist und schon gar nicht, wenn man eine Frau ist. Also wenn man eine junge Frau ist, das doppelt sich irgendwie so.
Mhm.
In der Abneigung, die einem gegenübergebracht wird und so. Und ich bin ja noch nicht so alt, ich bin 23, kann noch mal was anderes studieren. So bin ich dann da weg von den Kammerspielen.
Das muss ich mir das denn so vorstellen, dass das so, also so fast klischeeig, weil wenn ich so daran denke, an so einen Namen wie Dieter Dorn oder so, dann stelle ich mir das tatsächlich wie so ein, wie dieses Klischee vor von dem Theaterregisseur, der so schreiend in die Proben kommt und sich den Seidenschal umwirft, das ist alles scheiße und irgendwie so.
Nee, geschrien hat er nicht. So. Nee, das machen andere, da will ich jetzt auch keine Namen nennen. Nee. Geschrien hat er nicht, aber das war halt so eine. Und du kennst es doch bestimmt, wenn es so eine Grundspannung gibt.
Ja.
Weißt du, wenn du merkst, du kannst nie dich mal entspannen, du weißt nie, was als nächstes kommt. Und ich glaube überhaupt nicht daran, dass das Menschen oder alle Menschen und jetzt in diesem Fall Kreative oder KünstlerInnen beflügelt.
Mhm. Ja. Es gibt ja Leute, die glauben, dass sie.
Dass der Druck oder die Atmosphäre von Angst und Anspannung dich zu irgendwelchen Höchstleistungen katapultieren würde. Ich glaube nicht daran. Mhm. Ich glaube da wirklich an die Freiheit und an das Ausprobieren und an die Erlaubnis, Fehler zu machen.
Ja.
Und dann sind es gar keine Fehler, sondern es ist was ausprobiert worden.
Mhm.
Und man ist schon selber im besten Fall als sagen wir mal, guter, in Anführungszeichen, performativer Künstler mit seinen Zweifeln und dem permanent sich hinterfragen, genug ausgerüstet, um zu sagen, ja, also das ist ja gut, dass wir das jetzt ausprobiert haben, das lassen wir weg.
Mhm.
Ja. Na, du musst ja überall mal hingehen, du musst ja das alles mal beackern, weißt du, alles mal angefasst haben, gemacht haben, die Hosen runtergezogen haben. Und du kannst die Hose nur runterziehen, wenn da Leute sind, die irgendwie das, was eine positive Atmosphäre ist oder eine liebende, zugeneigte oder wenigstens respektvolle.
Mhm.
Ja, das reicht ja schon.
Mhm.
Ne, und nicht, dass wenn du dann die Hose runter hast, also ich bleib mal bei diesem bekloppten Beispiel, dass du dann eine reinge...
Naja, absolut.
Oder, und es geht nicht um das Schlagen, sondern es geht um das sich überhöhen oder um das lustig machen oder das Abwerten oder das Demütigen.
Ja.
So, und das ist nicht schön, weil sowas sitzt in dir drin und du brauchst wahnsinnig lange, wenn du solche Erlebnisse hattest, die aus deinem System zu kriegen.
Ja.
Weil du natürlich immer mit diesem Schreck verhaftet bist, und den Mut verlierst dann für die nächste Situation.
Ja.
Und darum find ich das gut, diesen Mut zu haben, überall hinzugehen. Und mir wurde gesagt, hab Mut, weißt du? Und ich sagte, aber ich bin in einem Environment aufgewachsen, wo ich mich nicht traue, diesen Mut zu haben. Ist so ein bisschen so, dass man dich irgendwie in der Heizung festbindet und sagt, lauf.
Naja. Wir bleiben noch ganz kurz beim Theater. Du warst nämlich dann in Berlin am Schillertheater.
Ja, und dann fiel die Mauer. Darf ich mal in diesen Süßigkeiten-Teller?
Ja, rein. Und das finde ich so interessant, weil über die Zeit hast du dann irgendwo erzählt, das war ja auch dann ein festes Engagement.
Ja.
Und da hast du dann gelernt, dass diese Sicherheit und dieses, ich kriege irgendwie einmal im Monat mein festes Gehalt überwiesen, muss aber dafür alles spielen, was die wollen sozusagen.
Dass, den Wirt.
Ja, den Wirt hast du gespielt.
Ja.
Beim Wirtshaus im Schwessert oder?
Nee, mal so ein neues Stück.
Aber da hast du dann gemerkt, das ist nicht dein, diese Sicherheit interessiert dich gar nicht. Das ist gar nicht das, was du von deinem Beruf oder von deinem Leben verlangst, sozusagen.
Nee.
2800 Mark fest.
Hast du gesagt.
Ja, genau. Ich glaube, das war 2800 oder 300. Ja, war super. Nein, das ist der Grund, warum ich da weg bin, war, dass ich ja als junge Schauspielerin spielen wollte.
Ja.
Und ich spielte nicht.
Ja.
Ich sag, was bin ich hier an diesem geilen Theater, wenn ich gar nicht spiele? Das ist ja so, also ich muss doch üben.
Ja.
So, und dann sagte ich, naja, wenn die mich engagieren und mich dann gar nicht besetzen, dann muss ich halt weggehen. Dann gehe ich, also macht ja nichts, dann gehe ich halt woanders hin, wo man auch Verwendung für mich hat.
Ja.
Und parallel dazu war es ja so, dass man Verwendung für mich hatte bei KollegInnen von dir aus der HFF, zumeist Regiestudierende, die dann so ihre Abschlussfilme oder Debütfilme oder drittes Jahrfilme, wie auch immer die heißen, so machten und SchauspielerInnen brauchten, die mitmachen. Und habe ich gesagt, ich mache mit.
Aber warum kriegt man ein festes Engagement und wird dann nicht besetzt, weil sozusagen das Engagement und der jeweilige Regisseur, ich check das ist check etwas, das was ich gar nicht checke. Also es ist doch irgendwie weird.
Also was ich vor allem nicht gecheckt habe, war, wir waren ja so ein cooles Ensemble.
Ja.
Ne? Weil das war wirklich ein Schachzug, die Intendanz, das waren vier Menschen, also vier Personen, wirklich gut gemacht hat, weil die Mauer fiel und die haben sofort reagiert und haben ein Ensemble aus Ost und West zusammen engagiert.
Mhm.
Und wir waren im Mai 1990
ja, also ein sehr schnell
30-köpfiges Ensemble, was aus Ost und West gemischt war. Und wir waren vor allem zwischen 25 und 35.
Ja.
Und das war richtig geil. Und ich als alter Wessi ohne Ostverwandte konnte endlich mal die ganzen dummen Fragen stellen.
Ja.
Und vice versa.
Ja.
Ja. Und dann machten die einen Spielplan, der gar keine Verwendung hatte für so viele junge Leute, die alle so wirklich mit den Hufen scharten. Ja. Sondern dann machten die so Faust. Ja. Schon wieder Faust. Ja. Why?
Hat dich verfolgt.
Und wir wimmelten über die Bühne. Also ich war Gott sei Dank nicht in dem Faust. Ich war dann halt bei Räuber dabei, was mir viel Freude gemacht hat. Das hatte Alexander Lang inszeniert mit dem wunderbaren Walter Schmiedinger. Und Michi Mertens spielte Franz Mohr und so. Und ich dachte, das ist die einzige Frauenrolle. Das ist jetzt irgendwie so very boring. Aber heute macht man das ja Gott sei Dank anders. Heute ist das ja so ein bisschen genderübergreifend. Das sind dann die Räuber auch Räuberinnen, weißt du, who cares? Und der sagt, you can say the line.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, dann hast du in der HFF, da war ja dann unter anderem auch, hast du ja dann unter anderem mit Katja von Garnier ihren Abschlussfilm gemacht, der große Abgeschminkt.
Das war kein Abschlussfilm.
Ich dachte, das wäre ihr Abschlussfilm gewesen.
Nein, das war ein Übungsfilm.
Das war ein Übungsfilm, also drittes Jahr quasi.
Ja, drittes Jahr.
Ja, verstehe. Ich dachte mir, das wäre Katja, was war denn Katjas Abschlussfilm?
Bandits.
Das war der Abschlussfilm.
Ach, so krass, oder?
Das ist ja krass.
Ja.
Wahnsinn. Ich habe übrigens mal, als ich an der HFF war, erfahren, dass Wolfgang Petersen, Roland Emmerich hat nie offiziell seinen Abschluss gemacht, der war auch in der HFF. Und dann ist er eines Tages dahin gefahren, als er beim Münchner Filmfest war, ist er in die Hochschule zu seinen alten Profs gefahren und hat dann Independence Day als Abschlussfilm abgegeben.
Das ist so geil. Bitte, wie geil ist das denn?
Gesessen, haben die Profs gesagt, ja, hast du ganz gut gemacht.
Cool.
Ja, das war interessant. Wow, Bandits war der Abschlussfilm, das ist ja krass. Das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Ich dachte immer, abgeschminkt
wird. Ich finde es auch voll lustig. Ja.
Ja. Nee. Ja, okay, dann hast du da mit Katja ihren Drittjahresfilm gemacht.
Richtig, genau. Der auch eigentlich ganz, also der war eigentlich nicht, wie sagt man, regelkonform, weil der war ja eine Stunde lang und man durfte eigentlich nur bis 30 Minuten.
Naja.
Potato, Potata.
Die sind da ja auch oft sehr biegbar gewesen, die Regeln an der Filmhochschule. Ach stimmt, lief der dann nicht sogar immer im Zusammenhang mit so einem anderen Film? Lief der nicht mit einem Sönke-Film zusammen?
Mit Rainer Kaufmann-Film.
Ah, mit Rainer Kaufmann-Film. Ja. Mit dem du dann auch viel gedreht hast und so.
Exactly.
Verstehe, das war dann dieser ganze Jahrgang, die dann irgendwie alle da so zusammenkamen. Ja, verstehe.
Genau.
Krass.
Genau.
Ja, ab da ist es ja dann quasi explodiert. Also dann warst du ja fürs Theater verloren im Grunde genommen erstmal, weil diese ganzen Filmsachen, die das dann auch nach sich zog, da warst du doch dann völlig ausgebucht.
Ja, war ich ausgebucht. Ja. Genau. Ja, also es war so ein bisschen unfortunate, weil ich wollte immer ins Theater, aber irgendwie hatte ich kein Glück mit dem Theater. Es schien so, als ob das Theater mich nicht wollte. Und Film dachte ich dann ja auch, weißt du, meiner Generation geschuldet, das kann man jetzt ja nicht so richtig Kunst. So. Ja. So war es dann. Und dann haben wir eben, also speaking of the 90s sozusagen, wenn du sagst, da ist irgendwie nichts passiert. Also im Filmbusiness würde ich mal denken, ist da eine ganze Menge passiert. Im deutschen Kinogeschäft, weil dann eben diese jungen RegisseurInnen und Autoren und Autorinnen und auch wir als Ensemble kommerzielle Filme gedreht haben und tatsächlich uns das Publikum zurückerobert haben, was wir uns dann halt geteilt haben mit den Hollywood-Produktionen. Und das war natürlich wunderbar. Ja. Und wir waren immer froh über jeden erfolgreichen deutschen Film, auch wenn man nicht daran beteiligt war, weil die Gruppe war noch kleiner, weil das für uns alle gut war. Ja. Mhm. Und dann Mitte der 90er, glaube ich, war es, dass dann die sogenannten Majors, also was weiß ich, Sony oder Universal oder Warner, also amerikanische Verleiher, die hier natürlich ein Office hatten für die amerikanischen Produktionen, die dann hier verliehen wurden, dass die sagten, ach, guck mal an, man kann auch mit deutschem Film Geld verdienen. Und die dann halt in Absprache mit ihren amerikanischen Kollegen anfingen zu produzieren und zu verleihen, was dann reine deutsche Produktion war. Und das war neu.
Man muss sich das ja so vorstellen für die Menschen, die das vielleicht nicht wissen oder... Das deutsche Kino lag ja relativ brach Anfang der 90er. Also es gab in den späten 70ern, frühen 80ern gab es eben das Regiekino um Fassbinder und so weiter und so fort.
Ja, tolle Sachen.
Total.
Schlönhoff, Trotter und so.
Genau. Super, und dann gab es so über die 80er gab es dann die Komödie, die halt groß war. Die Otto-Filme und so. Das war so der größte deutsche Film, den es zu der Zeit eigentlich gab. Und so ein bisschen ferner liefen. Und dann ab den 90ern kamen dann eben die Klasse von 1992 oder so. Also diese ganzen neuen deutschen FilmemacherInnen, die dann da irgendwie das Kino auf links gedreht haben. Stimmt. Und so alle möglichen Filme gemacht haben. Mhm. Und du warst wirklich mittendrin. Ich hab gelesen, 95 hast du vier Filme gleichzeitig oder mehr oder weniger gleichzeitig laufen gehabt. Ich habe mir auch aufgeschrieben. Hatte 95 hattest du Küss mich, Stadtgespräch, Nur über meine Leiche und Himmel und Hölle.
Ja, aber Himmel und Hölle ist ein Fernsehfilm gewesen. Also, was war da jetzt noch? Nur über meine Leiche und was war das andere?
Küss mich und Stadtgespräch.
Ja, genau. Also, Küss mich, da bin ich nun mal durchs Bild gelaufen. Ja. Aber die beiden Filme, die in dem Jahr für mich sehr wichtig waren, war Stadtgespräch und Nur über meine Leiche.
Rainer
war
zu tanzen.
Genau, das waren auch beides, finde ich, echt lustige Filme für die Zeit. Ich weiß nicht, ob die gut gealtert sind. Kann ich nicht sagen, habe ich ewig nicht mehr gesehen. Damals, ich meine, Nur über meine Leiche war ja so eine Black Comedy. Da haben wir ja noch mit Mitteln einen Truthahn die Hauptrolle spielen lassen. Heute würdest du das alles mit CGI machen. Ja. Und damals wurde dieser Truthahn halt von Puppenspielern gebaut und der hatte eine kleine Maschine in sich, sodass man den bewegen konnte. Ja. Und wir mussten alles sollte vielleicht sagen, dieser Truthahn lag im Kühlschrank und spricht plötzlich zu seinem Sohn und ist die Reinkarnation seiner Mutter. Ja. So, und er ist auch schon gefedert. Ja. So, und darum kriegt dann, das war auch ganz lustig, weil ich kann mich erinnern, dass die Redaktion, keine Ahnung, wer das war, sagt, das kann ich mit nackter Truthahn. Das ist ja FSK 18 dann und wir so, seriously? Und dann Rainer Mazzutani, der wirklich diesen wunderbaren Witz hatte, sagte, ja, aber ich möchte Ihnen danken, dass Sie mich darauf gebracht haben, weil jetzt kriegt der Truthahn ein Kleidchen an. Und dadurch sieht er noch bizarrer aus. Ja, genau. Also mir hat das wahnsinnig Vergnügen gemacht, diesen Film zu drehen. Also ein Debütspielfilm, Low-Budget-Film und trotzdem haben wir da wirklich geackert und was versucht zu visionieren. Ja.
Und war deine Rollenauswahl zu der Zeit, war die so sehr bewusst oder gesagt, jetzt will ich mal wieder ein bisschen mehr was Komisches machen oder zeigen und jetzt will ich mal wieder ein bisschen dramatischer oder ernster werden oder so? Also, oder war das einfach, es war einfach ein Pool an Möglichkeiten und du bist reingesprungen, weil du alles aufregend fandst?
Nee, ich habe mir das schon überlegt. Es ist jetzt nicht so, dass da noch sehr, sehr, sehr viel mehr Sachen gewesen wären. Das hatte ganz oft natürlich zu tun mit den Personen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, weil Film ist ja reines Teamwork. Mhm. So, und wenn du eine gemeinsame Sprache sprichst, jetzt gerade mit meinem Chef, Chefin, also Regie, dann ist das halt mittelpunktisch und sehr wesentlich.
Ja.
Also in der Vorbereitung für die Entwicklung einer Figur, oftmals muss man die ja noch entwickeln, weil die nicht immer geschrieben sind oder sowas. Und das ist ja auch viel Lebenszeit und verbessert deine Lebensqualität. Und du wirst das ja wissen, du bist ja so irrsinnig gut vorbereitet. Ich habe ja oft mit Regisseuren und Regisseurinnen wiederholt gearbeitet.
Mhm.
Ja, und das sagt ja was.
Ja.
Wir sagen, okay, wir sprechen die gleiche Sprache. Wir wissen schon, was der andere, die andere möchte, weißt du? Und das führte dann natürlich irgendwann dahin, dass mir Figuren anvertraut wurden, die vielleicht jemand anders mir nicht anvertraut hätte. Mhm. Wenn man sagt, damit die Riemann? So, und das war für mich dann schauspielerisch natürlich immer eine wunderbare Herausforderung. Wie jetzt zum Beispiel vor ein paar Jahren Oskar Röhler mir herrliche Zeiten angeboten hat, ne? Also eine schwer depressive Frau, ne? Mit Oliver Masucci, ne? Wo man sagt, oh, die Riemann ist immer so begeisterungsfähig. So, und na, ich habe damals, ich kann das ja frei sagen, habe damals halt, das war glaube ich eine richtige Entscheidung, einen Film abgesagt. Da hätte ich glaube ich dann so richtig zum ersten Mal richtig viel Geld verdient. Und ich habe Bernd Eichinger abgesagt. Ja. Weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Du wirst ihn kennen.
Große Konstantin-Film.
Ja, genau. Ja. Mit dem ich ja, also der hatte ja Bewegte Mann gemacht, was Sönke Wortmann inszeniert hatte, wo Til Schweiger und Joachim Krull die Hauptrollen spielten. Und ich spielte da eben auch mit. Und der war ja so wahnsinnig erfolgreich, hatte ja irgendwie 6,5 Millionen Zuschauer, bla. Und dann kriegte ich eben von ihm das Angebot, eine Belletristik-Verfilmung zu machen. Von einer Autorin, von der ich bereits eine Verfilmung gemacht hatte.
Ja.
Also die erste Verfilmung von Hera Lind, die erste Verfilmung einer ihrer Bücher, da spielte ich die Hauptrolle.
Mhm.
Und nun sollte ein weiteres Buch verfilmt werden, das hieß das Super Vibe.
Mhm.
Und da sollte ich jetzt auch wieder die Hauptrolle spielen, das habe ich abgesagt.
Ja.
Weil ich sagte, das habe ich ja schon gespielt.
Es
war jetzt eine andere Geschichte, aber es ist eigentlich eine ähnliche Temperatur der Figur.
Ja.
Warum sollte ich das jetzt wieder spielen? Das ist genauso wie, also bevor ich angefangen habe mit Kino, da war ich noch am Theater, habe ich ein Fernsehspiel gedreht, basierend auf einer Kurzgeschichte von Leonie Ossowski. Da ging es um die Dunkelziffern von Vergewaltigung.
Mhm.
Welche Frau geht zur Polizei? Heute hat sich da Gott sei Dank viel geändert.
Mhm.
So, und das habe ich gedreht und das ist ein guter Film geworden und freundlicherweise hat man mir darüber dafür auch Preise gegeben. Und danach bekam ich 3 weitere Angebote für Filme, wo es um eine Figur ging, die vergewaltigt worden war. Und ich mit meiner damaligen Naivität, die sich ja Gott sei Dank gelichtet hat, so rief meine Agentin und sagt, hä? Aber warum soll ich das denn machen? Ich habe das ja jetzt schon gemacht. Darum habe ich das abgesagt. Und das war gut so, weil stell mal vor, ich hätte die 3 auch noch gespielt, dann wäre ich das ewige Opfer gewesen.
Ja, absolut.
So wie ich dann ja jahrelang eben dieser Badge an mir klebte, dass ich nur Romcoms machen würde. Und dann dachte ich, immer das ist stimmt doch gar nicht, es waren 3. Ja. Der bewegte Mann, abgeschminkt, Stadtgespräch. Ja. Schon zu Ende. Ja. Apothekerin war keine Romcom. Weißt du, ja. Bandits war keine Romcom. Ja. Nur über meine Leiche war keine Romcom.
Ja, die 3 haben dann weißt so alles überstrahlt meine? Quasi. Ja. Naja.
So, und damals konnte ich aber nicht so gut damit umgehen. Da war ich dann immer im Verteidigungsmode. Das ist natürlich ganz schlecht.
Verstehe. Hast du jemals, also ich meine, du hast ja einen beachtlichen Track Record, was deine Rollen und Filme, in denen du mitgespielt hast oder mitgewirkt hast, betrifft. Hattest du jemals die Ambition oder die Idee, nach Amerika, nach Hollywood zu gehen? Also das ist ja eine klassische Frage, die man jedem deutschen SchauspielerInnen stellt, ob es nicht den Wunsch gibt, in Hollywood Fuß zu fassen.
Ja, jetzt erklär du mir mal, warum ich das nicht hatte. Ich verstehe das wirklich nicht.
Ja.
Ich hätte es doch haben müssen. Und ich hatte tatsächlich einmal die Chance, das war mit abgeschminkt, da haben wir den Studenten-Oscar gewonnen.
Ja.
Also ne, für die, die es nicht wissen, alles, was wir kennen vom Oscar, gibt es auch nochmal für die Studierenden.
Mhm.
Und wir haben als bester, damals hieß das noch ausländischer Film, glaube ich.
Foreign Movie.
Genau, ja. Foreign Movie. Und jetzt heißt es International Movie, was wirklich Zeit wurde. Ne?
Ja.
Ich glaube, seit Parasite oder so.
Genau.
Und den haben wir ja gewonnen. Das ist ja schon einfach, also schon geil.
Mhm.
Und Katja von Garnier ging dann nach Amerika, weil sie die Möglichkeit hatte, Screenings zu machen in Los Angeles und war da auch bei ganz berühmten, wunderbaren KollegInnen, Regisseuren und so eingeladen, Francis Ford Coppola, you name it.
Ja.
Und sie hat gesagt, komm mit. Und da hatte ich gerade mein kleines Baby zur Welt gebracht.
Ja.
Und ich sagte, das kann ich nicht.
Ja.
Ich kann jetzt nicht mit meinem Baby nach Amerika fahren und ich kann es auch nicht hier alleine lassen.
Hast du dich da jemals darüber geärgert oder hast du jemals bereut? Hättest du ja mitnehmen können.
Nein, aber ich wäre gerne nach Frankreich gegangen.
Du hast,
das war eigentlich eher mein Traum.
Weil 95 hast du auch mal im Interview gesagt, deswegen haben wir sie die auch hier heute als Bild hingestellt, dass Romy Schneider ein großes Vorbild von dir wäre. Die ja
Inspiration, würde ich es eher sagen, als Vorbild. Hm? Ja,
ja, du hast dann auch, als du gefragt wurdest, ich fand das so niedlich in diesem Interview, wurdest du gefragt, wer dein Vorbild ist und dann hast du gesagt, ja, also Romy Schneider findest du ganz toll, aber du würdest es niemals wagen, dich an der zu messen.
Ja,
das hast du so ganz beeindruckt in diesem Interview gesagt, die ja auch in Frankreich den wichtigen Teil ihrer Karriere irgendwie gemacht hat sozusagen.
Genau.
Also dieser französische Film, das ist etwas, was du magst.
Ja, ich glaube, dass man dort als Künstlerin ganz anders umarmt wird.
Glaube ich auch. Italien übrigens auch.
Ja, Italien ist ja leider Gottes durch Berlusconi extrem viel zerstört worden in der ganzen bildenden und performativen Kunst. Also ich sehe das und ich habe ja gute Freunde, in diesem Fall Musiker, die in Frankreich leben und da gibt es ja auch eine ganz andere Sicherheit für Künstler.
Mhm.
Ja. Und ich habe ja ein paar Mal in Frankreich drehen dürfen.
Mhm.
So was wirklich, muss ich echt sagen, also ich spreche Französisch, aber eben nicht so fließend und so leicht, wie ich jetzt Englisch sprechen würde. Und ich habe mir das aber immer gewünscht, dass eine Situation gäbe, wo ich dann so lange in Frankreich bin, bis das so rausflutscht.
Ja.
Weißt du, und ich sage, ja, Akzent hin und her, so, aber dass man nicht mehr immer denken muss. Und jedes Mal, wenn ich da gedreht habe oder auch einen Film, den ich in Deutschland gedreht habe, mit einem französischen Kollegen, 6 Monate lang, wo ich so dachte, so, und jetzt muss ich eben noch mal ein Jahr gehen und nur Französisch reden und dann sitzt das so in the bones, so wie Marie Bäumer, die ja in Frankreich lebt, schon seit langer Zeit und so.
Mhm.
Und ich hatte halt einmal die Möglichkeit, wo parallel sowohl mir ein französischer Film angeboten wurde, als auch ein Stück.
Ja.
Und die spielen ja in Frankreich so, wie wir das aus England kennen oder auch aus Amerika, die spielen ja immer en suite. Das heißt, du probst ein Stück und dann spielst du das ein Jahr.
Ja.
Ne, wir haben ja Repertoire, also ne, so, was ich ja ganz toll finde. Das ist ein großer Luxus, ein großes Privileg. So, und dachte ich, okay, das heißt, man würde dann 6, 7, 8 Wochen proben und dann spiele ich da ein Jahr. Und der Regisseur fragt, da hättest du dann die Möglichkeit? Und ich sage sofort ja. Ich finde eine internationale Schule für mein Kind, die war damals klein, die war Grundschule, das kriegen wir alles hin, weißt du, oder meinetwegen deutsche Schule. So, wir finden was. Wir gehen nach Paris gewesen. Ja. Genau, ich war richtig excited. Ich dachte, jetzt komme ich hier raus, jetzt gehe ich dahin. Ich spiele Theater, ich mache einen Riesenfilm mit Charles Aznavour. Also es war so. Und dann wurde der Film nicht finanziert, weil die fanden keine deutsche Koproduktion. Und dann schrieb der Regisseur des Theaterstückes mir und sagte, ja, adieu mon rêve. Und er sagte, ich brauche doch eine ältere Schauspielerin. Das ist natürlich unheimlich flattering, wenn man zu jung ist, als ob man irgendwas dafür könnte. Ja. So, aber das war das einzige Mal, wo ich dachte, okay, now we go.
Ja. Aber das hält man ja dann schon fast für Schicksal oder so, oder ein Wink des Himmels oder so, wenn man zwei Chancen hat oder zwei Sachen machen soll und beide plötzlich wegbrechen.
Ja.
Da glaubt man dann, das ist ein Zeichen irgendwie.
Das war schon, das musste ich erstmal so ein bisschen verdrücken, sodass das dann nicht geklappt hat.
Hast du jemals überlegt, sozusagen privat nach Frankreich zu gehen, dir da irgendwie oder ein Ferienhäuschen zu holen oder da irgendwie einfach regelmäßig zu sein?
Nee. So. Nee, komisch, ne?
Ja.
Also ich will unbedingt jetzt, ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr schaffe, aber zuverlässig nächstes Jahr möchte ich nach Südfrankreich gehen, eine Zeit lang und dann endlich einen Sprachkurs machen und dann dort eine Zeit lang sein, bis das Französisch endlich mal so ein bisschen, so mein Englisch spricht man ja immer, so und das würde ich halt gerne, dass diese Sprache eben auch ein bisschen fließender sitzt.
Ich finde auch, dass die Franzosen viel toleranter geworden sind, was Sprache betrifft. Also ich weiß noch in den 90ern oder so, ich war dann auch Ende 80er, Anfang 90er mal irgendwie 2, 3 Wochen in Paris als Schüler und da, wenn man da nicht perfekt Französisch gesprochen hat, haben die einfach nicht mehr mit einem geredet, haben sich einfach umgedreht und sind weggegangen. Und da sind die viel offener geworden. Man kann jetzt auch mit Englisch sich so ein bisschen den Weg bahnen oder wenn man nicht gut Französisch spricht, dann haben die auch Geduld mit einem und erklären das gerne ausführlicher. Also die Franzosen sind da auch deutlich toleranter geworden, was so eine Sprachbarriere betrifft irgendwie. Ich war letztes Jahr in Marseille zum ersten Mal und das ist ja ein absoluter Traum von Stadt. Das ist ja wundervoll.
Ich war noch nie in Marseille.
Ach, das ist so toll.
Gut, dass du sagst.
Ja. Das ist so, ich habe sofort geguckt, wo ich hier eine Wohnung mieten kann. Es ist so, wir hatten auch so ein Airbnb, waren mitten in so einem sehr schönen Viertel. Also traumhaft, wirklich. Ganz, ganz fantastische Stadt. Kann ich nur empfehlen.
Ja, wirklich, super. Wirklich ganz toll. Danke. Ja, das werde ich mir zu Herzen nehmen.
Jetzt, Frank hat nicht geklappt, du bist hier geblieben und hast sehr, sehr viele, sehr viel weitergedreht, sehr viel weitergemacht. Gleichzeitig ist aber auch so ein Engagement in dir gewachsen. Wir haben ja schon gehört, du hattest ja quasi schon mit der Teenagerzeit ein soziales Bewusstsein sozusagen und hast dann irgendwie wahrscheinlich mehr Chancen sich ergaben, auch durch deinen Status an Prominenz, den du dann natürlich mit der Zeit auch hattest, die Chancen genutzt, dieses Engagement auch wirklich mal vor Ort ausführen zu können oder erleben zu können im wahrsten Sinne des Wortes und bist wirklich in sehr viele, man muss wirklich sagen, Krisengebiete gefahren, um dir das da vor Ort mal anzugucken und da irgendwie zu gucken, ob du irgendwie helfen kannst sozusagen.
Ja, helfen weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass das die Intention war, sondern eher zu lernen. Also ich habe halt viele Reisen gemacht mit UNICEF, als Repräsentantin von UNICEF. Inzwischen bin ich auch Botschafterin für UNICEF und dadurch war ich eben an Orten, wo man vielleicht nicht unbedingt als Tourist hinkommt und habe so ein bisschen darüber gelernt, wie die Welt aussieht.
Ich finde das sehr wundernswert, du hast auch mal erzählt, irgendwie, du hättest während des Kriegs im Ostkongo in einer Hütte aus Pappe eine Nacht verbracht und trotzdem irgendwie gelernt, deinen Schlaf zu finden sozusagen, auch in solchen Situationen. Wenn man da jetzt so eingeladen wird von UNICEF und die zeigen einem das und man weiß, also ich bin jetzt so hier der weiße Promi aus dem privilegierten Europa, der jetzt hier hinkommt und das irgendwie so gezeigt bekommt einfach, Was war sozusagen dein, womit bist du zurückgekommen? Also was war deine Idee, als du dann, wenn die Reise zu Ende war und du wieder hier warst, was du mit dieser Information machst, die du da bekommen hast?
Gut, was wir konkret gemacht haben, war natürlich mediale Berichterstattung, weil wir immer mit einem ganz konkreten Thema gereist sind, auf das ich mich auch vorbereitet habe. Im Ostkongo war es zum Beispiel Rape as War Instrument, Vergewaltigung als Kriegsinstrument, als auch Kindersoldaten. Und darüber haben wir berichtet. Und Kongo ist ja jetzt ein gutes Beispiel, weil da ist alles mal richtig super gelaufen, weil das war nämlich das war in dem Jahr, wo auch gewählt wurde und Blauhelme vor Ort waren, so dass in den deutschen Medien sowieso das Land Kongo irgendwie vorhanden war. Und da konnten wir dann so ein bisschen
andocken.
Ja, genau. Und ich habe, für die, die es nicht wissen, ich habe darüber ein Buch geschrieben, über meine Reisen, also zwischen 2001 und 2017. Wo es um 10 Länder und 10 Themen gibt. Auf der einen Seite, ich den Versuch gestartet habe, erstmal zu erläutern, was der Konflikt ist, woher das kommt, was das Problem ist. Eben oft menschenrechtliche Situationen oder auch Traditionen, wie zum Beispiel FGC oder FGM, also Mädchenbeschneidung. So, und dass man das mal so ein bisschen von der Empörungskultur wegholt und nochmal hinschaut, was es eigentlich ist. Um dann aber dahin zu kommen, was die lokalen Nichtregierungsorganisationen tun. Also UNICEF ist in dem Fall nur der Umbrella, nur der Schirm, der versucht, die Lokalen miteinander, also die lokalen Art zu unterstützen, monetär, oder auch miteinander zu verbinden. Also die gehen erstmal, das ist nicht so, dass wenn sie Weißen kommen und sagen, wir sitzen jetzt hier in Dakar beispielsweise, Senegal, Westafrika und sagen euch, wie ihr das zu tun habt, sondern es ist so, dass die losgehen und gucken, was ist denn vor Ort. Ja. Wer ist da? Können wir zusammenarbeiten? Was können wir für euch tun? Wohin wollt ihr? Was wollt ihr entwickeln? Und so. Das heißt, am Ende der Kette, sage ich jetzt mal, sind das, so wie ich es immer erlebt habe, zum allergrößten Teil, ich will jetzt mal keine Zahl da sagen, weil ich habe jetzt da keine Studien zum Zahlen, aber zum allergrößten, also fast ausschließlich, sind es lokale Organisationen, die nicht nur aus dem Land, sondern aus der Region kommen, was schon mit Sprache zu tun hat. Mhm. Na, wie kannst du miteinander... Es gibt ja 5, 6 regionale Sprachen innerhalb Senegals oder Westafrikas, zusätzlich zu der Amtssprache, die aus dem Kolonialismus herausgekommen ist. So, und die Arbeit, die die dann machen, in den Villages, mit den Communities, für ihr Projekt, darüber habe ich geschrieben, weil ich diese Menschen auch kennengelernt habe. Ja. Sowohl die, die das Projekt anleiten, als auch die Menschen, die davon partizipieren und sich davon haben beflügeln lassen und auch eben ihr Leben sich möglicherweise dadurch geändert hat, weil wenn du nicht weißt, dass es Menschenrechte gibt und dass sie auch für dich gelten, als westafrikanische Frau in einem Community, keine Ahnung, 6 Stunden auf der Hogelpiste von Dakar entfernt, wie willst du für dein Recht eintreten?
Naja.
Und dann wird dir das mitgeteilt und dann hättest du aber mal sehen und sagen, alright, so, wir dürfen unser eigenes Land besitzen. Das hat uns keiner gesagt. Dann tun wir das jetzt. Ja? Also ich vereinfache.
Na klar,
das habe ich sehr differenziert und hoffentlich anschaulich in meinem Buch erzählt, wo es dann eben auch natürlich um eine andere absurde Tradition, anders kann ich es nicht nennen, geht. Das ist halt Leibeigenschaft im Nepal zum Beispiel, wo man am 15. Januar dann die Mädchen verkauft für 50 Euro an irgendwelche Wohlhabenden in Kathmandu. Weil die Menschen eben durch dieses furchtbare Kastensystem, was ja auch so unerschütterlich dich darin behält.
Ja.
Und da gibt es ja wie kein Entkommen. Und das sind die Chauderis, die sind im Westen Nepals. Die bekommen dann nichts mehr, die verkaufen dann ihre Kinder. Und denken, weil es ihnen anders kolportiert wird, das ist gut für die Kinder, weil, ja, die können ja jetzt mal den Abwasch machen oder so, aber die gehen dort zur Schule.
Ja.
Und das ist dann eben nicht der Fall. So, also das sind jetzt nur einige Beispiele. Ja. Damit habe ich mich dann eben über viele Jahre beschäftigt. Das tue ich bis heute. Und das ist ja wie mit allen Dingen, wenn man sich immer mehr mit etwas beschäftigt, dann kriegst du ja auch so eine vielleicht nicht andere Sichtweise, aber so ein bisschen differenziertere Sichtweise. Ne? So, und jetzt schreibe ich ja mein neues Buch und beschäftige mich, also es geht auch wieder um humanitäre Themen. Und dann höre ich auch auf damit. Ich kann die Welt nicht retten.
Aber du versuchst es auf eine gewisse Art. Ich finde das schon sehr bewundernswert, dieses Engagement.
Vielen Dank.
Ich finde das sehr, ja, einfach bewundernswert. Ich muss da jetzt gar keine anderen Begriffe für finden. Das trifft es am ehesten. Auf einer Ebene kann ich jetzt nachvollziehen, das zu machen, ich hab nur, ich krieg nicht den Motor an dafür und du machst das einfach und das finde ich so toll. Deswegen,
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du uns das jetzt nochmal erzählt hast.
Ja, aber ich bin ja am Ende nur der Bote oder die Botin, weißt du?
Ja, aber das ist wichtig genug. Also ich meine, ohne dich würden es viele einfach nicht wissen. Und das ist ja jeder mehr, der davon erfährt und sich darüber auch empört oder auch da helfen will oder auch einfach Geld spendet, um zu helfen, ist ja gut für die Sache.
Das, was mir noch wichtig wäre zu addieren, ist, dass, das werden aber auch alle wissen, die mein Buch kennen, dass mir natürlich immer eine Art und Weise, wie man mit Personen, Menschen umgeht oder in die sogenannte Augenhöhe, sehr wesentlich und essentiell ist.
Ja.
Ja, dass man nicht irgendwie nochmal eine doppelte Viktimisierung betreibt von Menschen, die eben ungefragt in ein Land geboren wurden, was halt keine stabile Demokratie hat.
Ja.
Sondern vergiftet wird von zum Beispiel Korruption. Oder jetzt eben immer mehr, haben wir jetzt gerade gesehen, oder sehen wir jetzt gerade, ne, von Naturkatastrophen. Ja. Wo ich so denke, wir müssen aufhören mit diesen ganzen Konflikten, mit diesen ganzen Violations von Human Rights, mit Krieg. Wir müssen damit aufhören, weil wir haben alle zusammen ein Problem und das ist der Klimawandel.
Ja.
Und wir sind schwächer als die Natur, weißt du? Und wir rütteln an der Natur und wir schlagen ihr ins Gesicht, wo ich denke, mit welcher Herablassung wagt der Mensch, sich messen zu wollen mit der Natur?
Ja.
Ich habe jetzt gerade, letzte Woche habe ich so einen unglaublichen Film gesehen, der ist, glaube ich, ein Dokumentarfilm, der ist, glaube ich, auch zum Oscar nominiert. Und ich habe den Titel schon vergessen. Da geht es um ein französisches Ehepaar, das sind Vulkanologen, heißt das so?
Die
ihr ganzes Leben sich mit Vulkanen beschäftigt haben. Ja. So, und das ist, weißt du, jetzt eben der Earthquake, also das Erdbeben oder ein Vulkan oder eine Flut oder also ein Sturm. Weißt du, wovon reden wir? Das gibt es, das ist da und wir müssen eigentlich Mutter Erde unentwegt streicheln.
Na, absolut.
Dass die nicht buckelt.
Na.
So, und das ist, glaube ich, das, wo wir alle miteinander in, also wir sind alle, we are all in this together.
Mhm.
Ja, und darum verstehe ich halt nicht diese entfesselte Gewalt und manchmal habe ich das Gefühl, das macht dann der Mensch, weil er irgendwie sich ablenken will von dem Eigentlichen, womit man sich beschäftigen sollte, dem man so ratlos gegenübersteht.
Glaube ich auch. Das Gefühl,
ja?
Also das glaube ich auch total.
Interessant.
Ich finde diese Strategie des, ach so ein Quatsch, das ist alles Quatsch, das gibt's alles gar nicht und dieses so vehement dagegen die wissenschaftlichen Fakten vorzugehen sozusagen.
Komm, lass uns einen Krieg anfangen.
Ja, das finde ich, das ist so offensichtlich so ein Coping-Mechanismus, weil man sich nicht damit auseinandersetzen will, dass gerade die Erde einfach brennt an beiden Enden und einfach, dass da einfach was getan wird. Also das finde ich bemerkenswert, wie blöd wir Menschen sind, dass wir immer in der größten Katastrophe immer noch so Ausweichstrategien suchen. Ich verstehe das, aber ich finde es wahnsinnig dämlich.
Ja, und wenn man natürlich über die ganze Flucht, das ist ja im Moment so ein bisschen mein Thema, wenn man darüber spricht und es ist ja so absurd, dass man sagt, wir brauchen so und so viele Menschen, es sind tatsächlich 500.000 im Jahr, die nach Deutschland kommen, damit die Wirtschaft so weiterhin angekurbelt bleibt.
Und die Rentenkasse funktioniert.
Genau, und das müssen aber jetzt die richtigen Menschen kommen. Und jetzt vergessen wir ja aber komplett, und das sind Menschen, die vor Konflikt und Krieg und Gewalt und Unterdrückung und Perspektivlosigkeit fliehen. Zumeist, nicht alle, aber die allermeisten, muss ich nochmal Klammer auf, sagen die, Beispiel Syrien, sind ja, lass mich jetzt nicht lügen, ich hoffe, ich sage die richtige Zahl, 75% sind Binnenflüchtlinge.
Innerhalb
Syrien. IDPs, Internal Displaced Persons, wie zum Beispiel in Burkina Faso, sind das jetzt gerade 2,5 Millionen. Dann gibt es 25%, die sind in den Nachbarländern.
Ja.
Also aus Syrien, ich bin dort gewesen, sowohl im Libanon als auch im Jordanien. Ich weiß, wie viele Leute da sind.
Ja.
Und dann sind 5%, jetzt sind es, glaube ich, ein bisschen mehr geworden, die versuchen in Europa das zu erreichen. Also weißt du, worüber reden wir? So.
Ja,
und jetzt, was ist mit den Klimageflüchteten? Die können dann nicht mehr zurück, weil wir hoffen und beten ja immer noch und glauben daran, dass der Krieg irgendwann ein Ende nimmt, dass die Menschen zurückgehen können, um ihr Land wieder aufzubauen.
Ja.
Was mit den Klimageflüchteten?
Ja, absolut.
So, und da reden wir dann nicht irgendwie von so einer kleinen Prozentzahl, ne, dass man sagt, oh, jetzt kommen 200.000 Menschen oder 20.000 oder sowas, sondern da reden wir von 20 Millionen, 50 Millionen, 100 mit 200 Millionen.
Ja.
Es ist auch in unserem eigenen Interesse, weißt du? I don't want to go there. Ich bin jetzt auch nicht die Klimaexpertin, da musst du jemand anders einladen. Ich beschäftige mich da nur als Privatperson mit. Ich bin da eher in der humanitären Ecke ein bisschen bewanderter.
Ja, ich ja auch. Also ich bin weder noch Bewanderter, aber ich bin einfach ein interessierter Weltlagebeobachter und ich sehe das genauso. Also ich glaube auch, dass die, ich finde es so interessant, dass sozusagen die Abstraktionsfähigkeit zu sagen, naja, es werden jetzt einfach Länder untergehen und die Leute, die hier leben, müssen einfach auf den Ländern, die nicht untergegangen sind, untergebracht werden, was eine sehr einfache Wahrheit ist sozusagen. Selbst daran schon die Fantasie derer scheitert, die da was tun müssen, das finde ich bemerkenswert. Das finde ich auf eine ungesunde Art faszinierend. Aber
ja. Jetzt gibt es ja Privatstädte.
Ja, genau. Das wird der nächste schöne Schritt für die Menschheit, wenn die ganzen Privatstädte jetzt eröffnet werden.
Ja, aber ich will ja immer, mich interessiert ja das Bashing nicht, also weil ich glaube, das ist immer kurz gegriffen und das keiner möchte irgendwie ins Gespräch kommen mit jemandem, der einem erstmal eine reindonnert oder sowas. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass alles, was persönlich wird, sofort die Situation und deine Sichtweise auf die Situation verändert.
Na klar. Absolut.
Weißt du, jemand, der nur Motorradunfall hat und im Rollstuhl sitzt, ich habe einen Freund, dem das passiert ist, schaut natürlich plötzlich anders auf das Motorradfahren. Mhm. Mhm. Menschen, deren Kinder nun meinen, sich dem IS anschließen zu müssen, Töchter zum Beispiel, haben vielleicht nochmal eine andere Sicht plötzlich auf Geschlechtergerechtigkeit. Mhm. Und ich denke, in dem Moment, wo dein Haus untergegangen ist in der Flut, oder ich kann jetzt nicht noch ein anderes Beispiel erfinden, ne? Also der eindeutige Beeinträchtigung, Veränderung seines Lebens oder ihres erlitten hat aufgrund von Klimawandel, wird natürlich die Situation anders sehen. Weißt du, was ich meine? Das ist immer so wie Leute, die plötzlich wahnsinnig nett. Also es gibt zum Beispiel einen Regisseur, ich nenne jetzt mal nicht den Namen, und ich hatte immer vor dem Angst. Und am Ende seines Lebens kriegte er Krebs und hat mich kontaktiert und hat mich gefragt, ob ich mit ihm, jetzt fange ich gleich an zu weinen, seinen letzten Film drehe. Ja. Und wir saßen da und he was such a dear man. Mhm. Weißt du? Und wir haben uns an, ich habe gesagt, ich bin so glücklich, dass wir jetzt doch noch zusammengekommen sind. Mhm. Und er sagte, so, er war so sweet und sagte, bitte sagen Sie, ja, gab kein Drehbuch, nur eine Idee. Ich sagte, auf jeden Fall, I'm in. Und ich dachte, warum musste dieser Mensch Krebs kriegen, um endlich sanft seinem Gegenüber zu begegnen? Mhm. Der so ein Hippokrat war, der so herablassend war, so ein Zyniker. Mhm. Wir haben den Film leider nicht mehr gedreht, aber... Also, warum ich das sage, ist, diesen Podcast, warum denken Sie das, finde ich so gut, ne? Es ist eben, die Verallgemeinerung ist halt nicht, hält nicht Bestand.
Ja. Man kann nie alles über einen Kamm scheren.
Ja.
Aber,
ich weiß gar nicht, was das heißt. Was ist denn, welcher Kamm, wer schert denn hier?
Wer scheren kann, der schert.
Man schert, das muss ich nachher in meinem Sprichwörterbuch nachschlagen.
Nee, ich glaube, also ich stimme dir total zu. Das Problem ist natürlich, dass wir nicht erstmal die Willen aller Politiker unter Wasser setzen können, damit die endlich handeln sozusagen. Also es gibt ja, man muss sozusagen Wege finden, um denen diese Abstraktion persönlicher vermitteln zu können. Ich habe zum Beispiel mal vor... 4 Jahren war es, glaube ich, 3, 4 Jahren wahrscheinlich auf der Berlinale einen fantastischen Dokumentarfilm gesehen, der hieß Midnight Traveler, über eine Familie aus Afghanistan, die geflohen ist. Und die haben sich die ganze Zeit mit dem Handy gefilmt, diesen ganzen Fluchtweg dokumentiert.
Super.
Und das ist irre, diesen Film da so nah dabei zu sein.
Muss ich mir sofort
aufschreiben. Das ist verrückt. Das, ja. Weil man liest es zwar, und man liest auch Artikel über Flüchtende und wo die lang müssen und so, aber wenn man das mal sieht und mit dieser wackelnden Handykamera so nah dabei ist, checkt man erst, was das für ein Irrsinn ist. Einfach auch dann Tage in einem Lager festhängen. Und die hatten zwei kleine Kinder. Die hatten zwei kleine Kinder, sich da irgendwie so auf den Schoß zu sitzen und auf die Nerven zu gehen und dann in ein größeres zu kommen. Und so. Also haben in einem Parkhaus übernachtet, damit sie ein Dach über dem Kopf. Das ist wirklich mich hat es richtig beeindruckt, dieser Film. Die waren dann auch da am Schluss, weil es eben Berlinale Premiere war. Sie haben mittlerweile in Deutschland Asyl gefunden und so, aber ich habe jetzt Gänsehaut, wenn ich nur an den Film denke, weil mich das so beeindruckt und mitgenommen hat. Und da habe ich gedacht, den muss doch jeder sehen, diesen Film, damit man das kapiert. Und dann habe ich dem Verleih geschrieben und gesagt, kann ich irgendwie, was kostet ein Karton DVDs? Ich will das an Schulen schicken, ich will das Lehrern schicken. Cool. Und dann habe ich auf Twitter geschrieben, seid ihr Lehrer, sagt Bescheid, ich will euch einen Film schicken und so. Ihr müsst alle euren Schüler diesen Film zeigen und so. Und dann der Verleih so, ja, machen wir eigentlich nicht. Und dann irgendwie, alle haben dann alle Probleme gehabt und dann ging es irgendwie nicht am Ende. Irgendwie so. Deswegen verstehe ich total, was du sagst, weil ich glaube, dass am ehesten dieses persönliche Gefühl einen dazu bringt, umzudenken. Und Gott sei Dank gibt es eben so Medien, die, wenn sie richtig benutzt werden, wie Film. Es gibt sogar auch mittlerweile Videospiele, die einem zum Beispiel Depressionen auf eine sehr gute Art und Weise begreiflich machen. Also,
interessant.
Das heißt, es gibt ein Spiel, das heißt Sea of, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber da ist die Hauptfigur, die fährt auf so einem See und die muss dann auch gegen Monster kämpfen, aber die ist auch die ganze Zeit wahnsinnig traurig und man checkt irgendwann, dass sie in dieser Depression festhängt, die wir da gerade so gespiegelt bekommen.
Sehr toll.
Ja, und es ist ganz toll gemacht. Es ist, hat auch 1000 Preise gewonnen und so. Es ist ein extrem schlaues Spiel. Also es gibt die Möglichkeit von Unterhaltungsmedien, Film, Fernsehen, Theater, Musik, den Leuten solche Dinge nahezubringen. Und das ist so wichtig, dass das gemacht wird. Und deswegen, wie gesagt, finde ich deine Arbeit, die du in diesem humanitären Part machst, auch sehr beeindruckend.
Ich habe auch einen Film gedreht. Ich weiß nicht, ob du
stimmt,
das weißt.
Stimmt, in Moria hast du
den
Film gedreht.
Ja, ich habe einen Film gedreht über eine Filmschule im geflüchteten Lager Moria. Ja, das war meine erste Regie. Also es ist ich versuche ja immer so ein bisschen auch noch so einen positiven Aspekt mit hineinzubringen, dass man nicht so einen Poverty-Porn macht oder so.
Ja.
Das sind halt Studierende. Das ist eine Schule. So habe ich es genannt. Man könnte es auch NGO nennen und Geflüchtete.
Ja. Und das war so toll. Da gab es dann einen Protagonisten im Film, Yasir.
Yasser,
genau. Ja. Der, 17 Jahre war der, glaube ich, als du den Film gedreht hast. Und du hast ihm erzählt, seine Familie hätte dich dann auch zum Essen eingeladen. Du warst dann
in Moria.
Du warst dann in Moria zum Essen. Und das war so schön, weil das hast du nicht, ich habe es mir genau aufgeschrieben, jetzt habe ich es aber in meinen Notizen verloren, weil du hast so einen schönen Begriff dafür benutzt, für dieses Essen, bei dem du da eingeladen warst. Weil es war für dich ein Zeitpfahl, glaube ich.
Zeitpfeiler.
Ja, ein Zeitpfeiler, genau. Hm. Dieses Essen. Also wirklich ein wichtiges Ereignis in deinem Leben, das immer eines der zentralen Ereignisse bleiben wird.
Ja, darüber schreibe ich in meinem neuen Buch auch.
Ah ja.
Wenn das über den
weil dich diese Gastfreundschaft so berührt oder weil.
Naja, es ist, ich kann das gar nicht auf einen Satz reduzieren, sondern es ist natürlich der Umstand und der Ort, der Kontext, in dem wir uns bewegt haben.
Ja.
Dass wir da hinkommen und versuchen, was zu bewegen und werden eingeladen in einer Konstruktion des Dschungels von Moria.
Ja.
So, und dann musst du natürlich auch musst du dich kurz erkundigen, wie jetzt das ist mit der Gastfreundschaft in Afghanistan.
Ja.
Aber ich sagte, ja, ich kann ja alles mitbringen. No. Das war wirklich ein toller Abend.
Ja, das glaube ich.
Dann ist es abgebrannt.
Ist es eigentlich neu aufgebaut worden oder haben die nicht da in der Ecke irgendwie ein neues Camp gebaut? Weiß ich gar nicht.
Ja, es gibt Karatepe, das ist am Meer. Die waren dann ja, nach dem Brand von Moria waren ja die Menschen 11 Tage tatsächlich auf der Straße und auf so einem Parkplatz einer deutschen Supermarktkette. Und dann sind sie in ein anderes Lager transferiert worden, da waren dann 7.500 Menschen, sind da eingezogen. Das war ein ehemaliger Truppenübungsplatz, wo leider Gottes eine ganze Menge Patronen und Geschosse. Genau, und jetzt sind ja aber nicht mehr so viele Leute da, es sind noch 1.200 Menschen dort. Also, aber so ist ja auch noch,
auch noch eine Menge, Aber wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht so, alles, was man jetzt sagt, wirkt banal, aber ich will das gar nicht so banal abschließen, aber ich finde das wirklich, wirklich sehr tief herzensbeeindruckend, wie du dich da engagierst.
Danke, Nils.
Und ich finde das ganz toll. Du hast mal gesagt, der Quell deiner Lebensfreude wären die Menschen, die du kennst und liebst.
Mhm.
Ist das immer noch so?
Ja.
Ich finde vor allem die Menschen um sich zu haben. Du hast ja auch mit deiner Tochter auch ein sehr enges Verhältnis und ich finde, ich habe ja jetzt auch eine Tochter, die irgendwie 21 ist und so. Ich finde, die Menschen, die man mag, also auch Abende mit denen zu verbringen. Wir sind übrigens beide auf der Lit Cologne. Du liest ja auch auf der Lit Cologne Texte von Roger Willemsen und ich lese da auch.
Du meinst jetzt im März?
Genau.
Ja, ich habe ein Konzert sogar.
Ja.
Karneval der Tiere.
genau.
In der Fassung von Roger Willemsen habe ich kombiniert mit seiner Hiob-Bearbeitung. Ach, das ist ganz toll.
Ja. Also komm ich auf jeden Fall vorbei, guck ich mir auf jeden Fall an.
Aber wenn, also das ist doch super, da freue ich mich. Ja, also, cool.
Aber das, also da wollte ich noch drauf hinaus, dass dich verbindet auch sowas Inniges mit Roger Willemsen.
Mhm.
Du liest ja viel von ihm, hast auch viele Lesungen mit Texten von ihm gemacht, jetzt auch den Karneval der Tiere. Du kanntest ihn auch, ne? Ihr wart doch befreundet. Und ich habe mal irgendwo ein Zitat von dir gelesen, wo du so warmherzig über ihn gesprochen hast, weil du gesagt hast, also nicht nur, dass er fehlt, weil er fehlt uns allen. Mhm. Ich hatte leider nicht Deine das Stimme. Vergnügen, ihn kennenzulernen, aber für mich ist alles, was er gesagt hat und diese Warmherzigkeit, vermisse ich alleine. Aber für dich als Freundin, du hast das nochmal so schön beschrieben, dass diese, weil das sind so Menschen, oder das ist so eine Art Mensch, ist jetzt natürlich nicht vergleichbar, aber ich bin wahnsinnig gerne mit Menschen zusammen, die viel schlauer sind als ich.
Ja, ich auch.
Aber die niemals herablassend dabei sind. Mhm. Das, so stelle ich mir den halt auch vor.
Ja, und dann hat er eben diesen unbändigen Humor.
Ja.
Der ist einfach so klug, so gebildet. Dann hat er dieses Tempo in seiner Sprache. Also der ist ja auch so, der liebt ja auch zu fabulieren und ist niemals belehrend, immer zugeneigt, guter Zuhörer. Und ich würde mal sagen, der war, so habe ich ihn immer erlebt, extrem gewahr.
Ja.
Obwohl er so schnell war irgendwie, er ist ja so ein langer Lulatsch gewesen, ganz schlank. Glaube ich, wahnsinnig viel Kalorien verbracht durch viele Nachdenken oder so. Und hat aber eben wahrgenommen, hat Dinge wahrgenommen und hat sich dann bei anderen dafür bedankt, eigentlich für was Energetisches. Ich gebe ein Beispiel. Er hat ja immer, also viele Jahre, den Amnesty Menschenrechtspreis moderiert.
Mhm.
Brillant. Und ich kann mich erinnern, dass das einmal war, ich glaube, es war sogar in Köln oder so, wo ich Backstage stand, weil wir auch irgendwas machten am Schluss, Künstler und so. Und ich muss ja nun Backstage stehen, weil wir irgendwann auch auftreten mussten. Und hing da also mit meinem Ohr um die Ecke, um jedes Wort von ihm zu hören.
Ja.
Und er war ja beschäftigt den ganzen Abend. Und er hat das gesehen. Und er hat sich bedankt dafür. Bei mir, why? Dass ich so ein Interesse hatte an dem, was er sagt. Da vor ihm saßen 1000 Leute oder sowas. Aber weißt du, was ich meine?
Ja,
er hat sowas wahrgenommen. Oder er war es letztlich auch. Darum habe ich ihm ja mein Buch gewidmet. Er war eigentlich die allererste Initialzündung, dass ich ein Buch dann sehr viel später geschrieben habe.
Ja.
Weil da haben wir uns zufälligerweise getroffen auf dem Frankfurter Flughafen. Und da kam er auf mich zugerutscht mit seinen Füßen und sagte, kommst du zu mir aufs Literaturfest? Wollen wir nicht einen Abend machen über deine ganze humanitäre Arbeit? Das wissen doch viel zu wenig Leute. Und dann liest du ein bisschen was und ansonsten reden wir über unsere verrückten Reisen an die Enden der Welt.
Ja.
Und ich sagte, ich war sofort begeistert, ich sagte, I'm in this. So, allein diesen kleinen Satz, den er gesagt hat, er wusste über meine Arbeit. Und er wusste auch, dass es eigentlich mehr Menschen, fand er, geben könnte, die davon wüssten.
Ja.
Mir macht das nichts aus. Ich dachte auch immer, ich bin da jetzt nicht erfolgreich zurück genug. Mir macht das nichts aus, weil ich sage, ich mache es ja. Und wenn es nicht alle wissen, I don't care. Weißt du, das ist, muss nicht sein. Und so, und dieser Abend hat dann ja, den musste ich dann ja am Ende alleine gestalten, weil er 10 Tage vorher verstarb.
Ja. Aber was für eine schöne Begegnung. Was für ein super Typ.
Ja, super Typ.
Ja. Vielen Dank, dass du das, dass du mir das erzählt
Vielen Dank.
Hast. Ich finde es sehr toll. Er war jetzt ganz kurz hier im Raum. Und ich freue mich aber viel mehr, dass du die ganze Zeit hier im Raum warst. Es hat mir so einen Spaß gemacht mit dir, Katja. Das war ganz, ich finde, wir sind auch gut hin und her gesprungen zwischen
Ich Tiefe finde auch, wir haben das voll gut gemacht. Komm.
Ja, Schlag ein, sehr schön. Ich wünsche dir das Allerbeste. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, auch wenn wir uns auf der Lit treffen.
Ja, das machen wir unbedingt.
Und irgendwie einen Kölsch trinken und so.
Das machen wir.
Freue ich mich sehr.
Alles klar.
Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin.
Charlotte.
Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Wokelberger Erfahrung. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. Die Nils-Bokelberg-Erfahrung.